SRF 3.
Die Angst vor den Atomwaffen. An der Sicherheitskonferenz in München machen sich die Teilnehmer Sorgen darüber, dass Konflikte auf der Welt eskalieren könnten, auch mit Atomwaffen. Der digitale Äther in der Schweiz ist Digitalradio erfolgreicher als in vielen anderen europäischen Ländern. 60% aller Empfänger sind hierzulande digital. Und 10 Jahre unabhängiger Staat und viel Ernüchterung. Kosovo ist immer noch ein Armenhaus und viele Probleme sind seit der Unabhängigkeit dieselben geblieben. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichtenübersicht.
Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat an der Sicherheitskonferenz in München die Vorwürfe aus den USA gegen 13 Russen als Spekulation bezeichnet. Bisher gebe es keine Fakten, dass die 13 den US-Wahlkampf beeinflusst hätten. US-Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster seinerseits sagte in München, es stehe außer Zweifel, dass sich Russland in den Wahlkampf eingemischt habe. US-Sonderermittler Robert Mueller hat 13 Russen angeklagt, die in sozialen Medien falsche Informationen verbreitet haben sollen, um gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton Stimmung zu machen. Der Sicherheitsberater von US-Präsident Trump sagte an der Konferenz in München auch, dass man anhand von Fotos klar beweisen könne, dass die syrische Armee weiterhin Chemiewaffen einsetze. Nun müssten alle Staaten die Regierung von Bashar al-Assad dafür verantwortlich machen. Die syrische Regierung weist den Vorwurf zurück, Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Chemiewaffenvorwürfe gibt es auch an die Adresse der Türkei. Die türkische Armee habe gestern bei Gefechten in der syrischen Provinz Afrin Giftgas eingesetzt. Das berichtete einerseits die syrische Nachrichtenagentur Sana und das sagte auch der Leiter eines Spitals. In diesem seien nach einem türkischen Angriff 6 Personen mit Atembeschwerden und erweiterten Pupillen behandelt worden. Die Türkei weist die Giftgasvorwürfe als Propaganda zurück. Bereits letzte Woche hatte der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, von mutmaßlichen Giftgasangriffen in Afrin berichtet. Allerdings ließen sich die Anschuldigungen nicht unabhängig überprüfen. An den Olympischen Spielen in Südkorea hat der Pole Kamil Stoch die Goldmedaille im Springen von der Großen Schanze gewonnen. Silber ging an den Deutschen Andreas Wellinger, Bronze an den Norweger Robert Johansson. Der Schweizer Simon Ammann belegte den 13. Platz. Das Wetter: am Abend und in der Nacht fällt vor allem im Osten und entlang der Voralpen noch Regen oder stellenweise Schnee bis in tiefe Lagen. Morgen hat es viele Wolkenreste und Hochnebel. Tagsüber wird es vor allem in den Alpen zunehmend sonnig. Die Temperaturen erreichen rund 4 Grad. Im Süden ist es heute bewölkt, morgen scheint zuerst die Sonne, dann ziehen Wolken auf und gegen Abend fällt etwas Niederschlag bei maximal 10 Grad.
Info 3 Abend.
Die Töne an der Sicherheitskonferenz in München sind nicht gerade optimistisch. Da sagt zum Beispiel der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz:
In den letzten Jahren, durch den arabischen Frühling, durch die Entwicklung in der Ukraine, auch durch die Situation in Nordkorea, kann man definitiv davon sprechen, das Umfeld rund um Europa instabiler und somit die Gefahr für uns größer geworden ist.
Und gerade mit Nordkorea kommt eine Bedrohung wieder auf, die 70 Jahre lang zwar immer da war, aber eher theoretisch: die Atombombe. Wir leben wieder in einer Zeit, in der ganz konkret diskutiert wird, welche Szenarien denn zu einem Atomwaffeneinsatz führen könnten. Und keineswegs nur im Zusammenhang mit Nordkorea. Als so groß wie jetzt wurde die atomare Bedrohung seit Jahrzehnten nicht mehr eingeschätzt. Aus München, Fredrik Steiger.
Die Atomkriegsuhr, auch Uhr des jüngsten Gerichts genannt, steht neuerdings nicht mehr auf 5 vor, sondern auf 2 Minuten vor 12. Führende Atomwissenschaftler, welche die symbolische Uhr erfunden haben, sind also überzeugt, dass das Risiko eines Atomkriegs stark zugenommen hat. Das befürchtet auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges stehe man vor einer nuklearen Bedrohung. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel malt ebenfalls schwarz.
Wir Deutschen wollen nicht zurück in die Zeit nuklearer Aufrüstungslogik, denn hier im Zentrum Europas würde wieder der Austragungsort nuklearer Konflikte liegen.
Tatsache aber ist, der internationale Atomsperrvertrag wird längst grob missachtet. Der historische INF-Vertrag, der nukleare Mittelstreckenwaffen in Europa verbietet, ist kaum noch das Papier wert, auf dem er steht. Und der New START-Vertrag über strategische Langstreckenatomwaffen zur Abschreckung wird zwar noch eingehalten, doch wenn er ausläuft, schon 2021, gibt es keinerlei Nachfolgeabkommen. Nobelpreisträgerin Beatrice Fien von der internationalen Kampagne gegen Atombomben sagt es so: Wenn diese Waffen weiter existieren, werden sie irgendwann eingesetzt, bewusst, aus Zufall oder durch Sabotage. Alle reden wieder von Atomwaffen, doch niemand will schuld an der gefährlichen Entwicklung sein. Die Anstrengungen, die Weiterverbreitung von Atomwaffen zu verbieten, stünden unter enormem Druck, sagt US-Sicherheitsberater H.R. McMaster.
The non-proliferation regime is under tremendous pressure.
Schuld daran seien Russland und China, die in ihre nuklearen Arsenale investieren. Der russische Außenpolitiker Sergei Kislyak wiederum sieht das Problem bei den USA. Man sei in Moskau höchst irritiert über die US-Pläne, sogenannte Mini-Atombomben zu entwickeln. Waffen, die nicht nur der Abschreckung dienen, sondern tatsächlich eingesetzt werden können oder gar sollen. Dan Smith, Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI, meint, noch liege die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs weit unter 50%.
I don't think it is likely in the sense of more than 50%.
Und was Smith ganz besonders irritiert,
there's no demonstration of commitment to arms control.
Er sieht zurzeit kein Zeichen dafür, dass die Atommächte auch nur den geringsten Willen haben, nuklear abzurüsten. Eine bedrohliche Situation.
Info 3 Abend.
Es kann sehr gut sein, dass Sie diese Sendung jetzt gerade auf einem Digitalradio hören, weil, wenn es ums Digitalradio geht, ist die Schweiz europaweit Spitzenreiterin. Mehr als 60% aller Hörerinnen und Hörer hierzulande konsumieren Radio auf digitalen Kanälen. Das zeigt ein Bericht der Europäischen Rundfunkunion EBU in Genf. Klaus Bonanomi berichtet.
Neben Norwegen, Dänemark und Großbritannien gehöre auch die Schweiz zu den Vorreitern des Digitalradios in Europa, heißt es im Bericht der Europäischen Rundfunkunion EBU, der Vereinigung der öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen in Europa. In der Schweiz gibt es laut dem Bericht mittlerweile 125 digitale Radioprogramme im Angebot. Die digitale Abdeckung ist mit 99% des Landes nahezu flächendeckend. Mehr als 3 Millionen DAB-Plus-Radios sind verkauft worden. Die Umstellung auf Digitalradio wird von der SRG, den privaten Radiosendern und vom Bund gemeinsam angestrebt. Ende 2024 sollen in der Schweiz die UKW-Antennen abgeschaltet werden. Diesen Schritt hat Norwegen als erstes Land in Europa Ende letzten Jahres bereits vollzogen. Nur einzelne Lokalradios senden noch über UKW. Die Umstellung sei nicht ohne Schwierigkeiten erfolgt, heißt es im Bericht der EBU. Der Radiokonsum sei zeitweise stark eingebrochen, habe sich aber im Verlauf des Jahres wieder erholt. Insgesamt ist das Digitalradio in Europa auf dem Vormarsch. Innerhalb Jahresfrist habe sich die Zahl der digitalen Radioprogramme um fast ein Viertel auf über 1500 erhöht, so die EBU. Zwar nehme auch der Radiokonsum übers Internet zu, doch mache dieser in Europa nur rund 8% aus. Internetradio könne somit nur eine Ergänzung zum Digitalradio sein, wenn dereinst die UKW-Verbreitung eingestellt werde, heißt es bei der EBU.
Info 3 Abend.
Vor 10 Jahren war die damalige Bundesrätin Micheline Galmiret in Kosovo fast live dabei bei der Geburt des jüngsten Staates in Europa. Kurz nach der Ausrufung der Unabhängigkeit war sie zu Besuch in Kosovo.
It is for me a great pleasure to be here in Kosovo only a few weeks after the birth of this new state.
Damals haben sich viele Bewohnerinnen und Bewohner Kosovos die Zukunft anders und vor allem besser vorgestellt. Kosovo ist heute aber immer noch ein Armenhaus und viele politische Streitigkeiten sind nicht gelöst, namentlich jene mit Serbien. Tim Chuda ist ein exzellenter Kenner Kosovos. Seit den 90er Jahren verfolgt der britische Journalist das Geschehen im Land. Auslandredaktor Christoph Wüthrich hat mit ihm Bilanz gezogen nach 10 Jahren Unabhängigkeit.
Fast jeder Dritte im Kosovo ist arbeitslos und unter den Jungen ist es jeder Zweite. Die Armut ist groß und die Wirtschaft kommt nicht vom Fleck, weil viele Politiker mehr für ihre Verwandten als für die Allgemeinheit schauen und weil Korruption überall eine wichtige Rolle spielt.
It's clear that there's some level of overlap between the political classes, some of the political classes, and mafia and unorganized crime.
Es ist offensichtlich, dass es zwischen einem Teil der politischen Elite und dem organisierten Verbrechen eine Überschneidung gibt, sagt Njuda. Aber das sei nicht nur in Kosovo so.
It's unfair, wrong and misleading to say that it's to see it as somehow unique.
Es wäre unfair und falsch zu behaupten, dass diese Zustände spezifisch seien für Kosovo, sagt der Balkan-Experte. Auch die Nachbarländer hätten dieses Problem, auch das Problem des Nationalismus. Darum könne man nicht sagen, das seien die Folgen einer verfrühten Anerkennung der Unabhängigkeit, ein Fehler gewissermaßen der Länder wie der Schweiz, die vor 10 Jahren beim Entstehen des neuen Staats Pate standen.
The pressure from the Kosovo Albanians was so much.
Der Druck von Seiten der Kosovo-Albaner war damals so groß, dass die Unabhängigkeit gar nicht zu vermeiden war. Man befürchtete, dass ein Teil der Kosovo-Albaner zum Krieg zurückkehren würde, sagt Juda. 3 Jahre zuvor hatte ein plötzlicher Gewaltausbruch gegen die serbische Minderheit im Kosovo diese Gefahr deutlich gemacht. Die Unabhängigkeit brachte für die Länder, die Kosovo anerkannten, eine große Verantwortung mit sich. Bis heute noch sind die internationalen Truppen im Land stationiert. Und ein Teil von Justiz und Polizei wird immer noch von der europäischen EULEX-Mission geführt.
It is possible for outsiders to do something and to help.
Es ist zwar möglich, für Außenstehende etwas zu bewirken im Land, auch mal Druck auszuüben, aber am Ende geht es doch nur, wenn es die Einheimischen selber wollen und wenn sie ehrliche und fähige Führungsfiguren hervorbringen, sagt Juda. Heute ist die Politik Kosovos von ehemaligen Kriegern dominiert, von Leuten, die bei den UCK-Rebellen den Ton angaben. Mehrere von ihnen könnten in absehbarer Zeit vor dem neuen Sondergerichtshof angeklagt werden, der die Verbrechen im Kosovo im und unmittelbar nach dem Krieg aburteilen soll. Juda ist aber skeptisch, dass es damit zu der nötigen Erneuerung in der politischen Führung kommt.
People can get removed from the political scene, but then they can also come back.
Figuren können von der politischen Szene verschwinden und sie können auch wieder zurückkehren. Premier Haradinaj war schon einmal für mehrere Jahre vor dem Tribunal in Den Haag und jetzt ist er erneut an der Macht, sagt Juda. Optimistischer ist der Kosovo-Experte, was die Beziehungen mit Serbien angeht.
There is this project, I mean, the part of the sort of EU strategy is that there should be.
Es gibt den Plan der EU, dass Kosovo und Serbien bis ungefähr in einem Jahr ein rechtlich bindendes Abkommen schließen, das ihre Beziehungen im Hinblick auf einen späteren EU-Beitritt definitiv regelt. Es gibt Leute, die dazu bereit sind, sagt Tim Juda.
Nachrichten und Hintergründe kompakt, das ist Info 3, heute produziert von Julia Villino und Patrick Seiler. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.